ich habe ganz lange umsonst gearbeitet.
Okay.
Also ich habe auch draufgezahlt, damit ich auftreten darf. Ne? Ja. Also ich bin irgendwie die tiefsten Städte in Bayern gefahren, wo andere gesagt hätten, ja, was verdienst du denn? Ich habe wirklich keinen Cent wahrscheinlich, ich habe so 100 Euro verdient, aber eine Zugfahrkarte hat bis dahin irgendwie 150 gekostet. Aber ich war froh um diesen Slot und habe das gerne investiert, weil ich dachte, ey, ich muss auftreten. Mhm. Und ich hatte so ein Commitment mit meinem Job, dass ich dachte, ist mir egal, ob ich was verdiene, ich fahre überall hin.
Finanzipation, dein Podcast über finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge für Frauen von und mit mir, Frau Finanzen.
Wie sie mit Comedy ihr Geld verdient und was ihr Weg dahin war, das erzählt uns heute Nega. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du bei mir bist in meinem Podcast. Das F für Frau steht für Finanzen. Finanzipation, es ist Zeit, dich zu finanzipieren. Und meine Einstiegsfrage an dich ist, was war der Job, den du mal machen durftest, machen musstest, der dich so richtig, ja, was gekostet hat in Form von mentaler Stärke oder Lebenserfahrung dadurch gewonnen hast und wie viel hast du dabei verdient?
So meinst du eher so einen Job, der mir nicht so viel Spaß gemacht hat früher?
Genau, was war der schlimmste Job, den du gemacht hast?
Der schlimmste Job, boah, also ich habe so viele schlimme Jobs gemacht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe auf jeden Fall bei meinem Onkel im Schuhladen gearbeitet, das war kein schlimmer Job, das war sehr, sehr wichtig für mich, um verkaufen zu lernen. Da habe ich nicht geil verdient, aber da war ich noch ziemlich jung, habe ich so 4 Euro die Stunde damals in Wiesbaden. Aber ich war sehr jung und das war zu damals Zeitpunkt Kinderarbeit. Nein, Spaß. Das soll ja nicht gut sein. Aber wo ich dann gesagt, also es war ja Familie, aber wo ich dann gearbeitet habe, wo ich gedacht habe, das nervt mich richtig, war das Volontariat beim Radio in Bad Kreuznach. Das war krass.
Erzähl uns mehr davon.
Ey, das ist meiner Meinung nach, finde ich, aus heutiger Sicht ist einfach wirklich so, leider, habe ich den Namen vom Sender gesagt?
Nein, nee, habe ich nicht
gesagt. Okay.
Sagen wir auch nicht.
Auf jeden Fall habe ich da irgendwie im Monat 300 Euro verdient oder so. Und musste um 3 Uhr morgens aufstehen, um nach Bad Kreuznach zu fahren, weil ich da Co-Host war bei einer Morningshow. Und ich weiß noch ganz genau, es ging einfach nicht mehr. Also 3 Uhr morgens war so hart. Und ich kam dann dahin und danach musste ich auch noch redaktionell mitarbeiten. Und ich dachte, 300 Euro. Aber die Leute haben sich ja um so Jobs immer so quasi gefightet, weißt du, so super selten war, dass du irgendwie moderieren durftest oder ein Volontariat machen konntest beim Radio. Das sind so Jobs, wo man auch bereit ist zu zahlen, um es eben zu bekommen. Und das war aber heftig.
Würdest du es wieder tun?
Ich glaube, das war zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben sehr wichtig, durch diesen Struggle zu gehen. Aus heutiger Sicht leider nein.
Auf gar keinen Fall.
Nee, ich finde so Studis, Volontäre, die machen so einen krassen Job, die haben so viel Verantwortung und ich finde, denen steht einfach generell viel mehr Geld zu.
Das wird unterbezahlt leider heute.
Total.
Ne? Wenn wir da draußen mal kurz fragen, woher kennt man dich, wer bist du überhaupt, was machst du, alle, die dich jetzt das erste Mal im Podcast bei mir hören, wie bist du in die Comedy-Szene gekommen, was machst du heute und womit verdienst du dein Geld?
Also ich bin in die Comedy-Szene gekommen, ich habe damals beim Radio gearbeitet, habe da quasi eine Morningshow
verdient.
300 Euro verdient, dann lief's richtig bei mir. Und mein Volontariat habe ich damals abgebrochen und habe mich bei Viva beworben. Das war so ein, ich weiß nicht, ob du es kennst noch.
Ja, ich bin mit Viva groß geworden.
Bei dir darf man Namen erwähnen, das ist schon mal gut. Hier darf ich alles droppen.
Hier darfst du
Namen
alles droppen,
Marken. Okay,
alles
geil.
Raus.
Oh mein Gott, geil. Auf jeden Fall habe ich dann quasi so ein Online-Bewerbungsvideo, so ein Video senden müssen für so ein Online-Casting. Mhm. Und dann war das so, dass sich Leute über meinen Namen lustig gemacht haben.
Natürlich.
Und über meine Nase. So. Und bei mir war das immer so, dass ich immer so Kommentare immer so lustig verarbeitet habe mit Freunden. Und ich weiß gar nicht, aus welchem Grund auch immer, habe ich dann einfach so ein Reaction-Video zu den Kommentaren gemacht. Und es ist damals auf Facebook, also damals war es nicht so einfach wie heute jetzt irgendwie auf TikTok und Instagram, ist das Video einfach so krass durch die Decke gegangen. Es hat irgendwie 1,6 Millionen Klicks bekommen, weil es irgendwie so eine ganz große Seite geteilt hatte. Und da kamen überall so die Kommentare, ja, du musst Comedy machen, wie lustig du das erzählst und das ist so funny. Und zu dem Zeitpunkt war das so, hä, ich bin auch kein Comedian. Ich wollte einfach eine lustige Reaction machen auf eben die Kommentare. Und dann haben alle Zeichen, wurde mal lauter. Dann hat mich mein damaliges Management angesprochen, hat gemeint, ey, hör mal, ich habe dieses Video von dir gesehen, du gehörst irgendwie auf die Bühne. Und dann dachte ich so, ey, irgendwas muss dahinter sein. Und dann habe ich angefangen mit Comedy.
Und wie ist dein Werdegang bis heute dann gewesen? Das heißt, du hast gesagt, du gehst jetzt, wenn ich jetzt sage, ich fange an und mache Comedy, was mache ich denn da?
also es gibt halt zwei Arten, ne? Also es gibt ja zwei Sparten bei mir und einmal gab es den Online-Bereich, das war dann Instagram, Facebook und Co. Da habe ich lustige Kurzvideos hochgeladen, die dann immer irgendwie so, keine Ahnung, da habe ich mein zweites Video hochgeladen, hat auch irgendwie 300.000 Klicks auf Facebook bekommen und ich dachte, hä, warum, wie geht das, warum, was wollen, also wie kann das funktionieren? Und dann gab es noch den Bereich live, also auf die Bühne zu gehen, weil ich schon gemerkt habe, so nur online würde mir auf Dauer nicht die Befriedigung geben, die ich brauche. Und dazu gehört es eben, mit den ersten Comedy-Nummern quasi auf so Open Mics zu gehen und die Nummern zu testen. Und dann kommen eben andere Sender auf dich zu, genau, so wie Nightwash oder andere Formate, die dann so Sprungbretter sind für Comedians und Newcomer. Und da habe ich dann ziemlich schnell angefangen, so Fuß zu fassen und beides so weiterhin verfolgt.
Okay. Und wenn du sagst, das war so mein coolster Auftritt, den ich jemals hatte?
Ich würde sagen, auch aus der Sicht von Freunden, ist immer so, wenn ich sage, 1Live XXL Comedy vor 15.000 Leuten war schon so das Krasseste. Da durfte ich, glaube ich, 3-4 Mal schon auf der Bühne stehen. Und ja, das war, glaube ich, so das von Live-Auftritten so der coolste Auftritt.
Und von dem Video, was die meiste Reichweite hatte, kannst du dich daran erinnern?
Boah, es gehen verschiedene Videos viral. Neulich ist so ein Video viral gegangen. Das war bei einem Co-Post mit der ARD und ARD-Mediathek von Gags Comedy Deluxe. Da haben wir 4 Millionen Klicks, glaube ich, inzwischen. Und es geht darum, dass Frauen, es geht um Männer, während der Entbindung, wenn Frauen quasi Kinder gebären, dass der Fokus aber eher auf die Männer ist und dass die Krankenschwester sagen, oh, und aber wie geht's dem Mann? Und keine Ahnung, dass Frauen
lebt
eigentlich
er noch? Klasse,
ja genau, lebt denn noch? Wie geht es ihnen? Und das haben wir natürlich sehr, sehr überspitzt. Sie haben das großartig geschrieben, großartig geskriptet und genau, das ist so aktuell sehr viral gegangen. Und ja, verschiedene Videos. Ich glaube, mein meistgeklicktes Video hat 6 Millionen Klicks auf Instagram. Wow.
Dann vielleicht die kleine Empfehlung meinerseits. Ich liebe das Video, wo Männer den Periodenschmerz testen. Also auch das mit dem Testgerät, das ist ja so meine Profession, durch die Straße zu gehen und mit Leuten zu sprechen, da vielleicht mal einen Mann anzuschließen und zu sagen, mal gucken, wie es dir so geht den Monat über. Lauf da mal mit durch die Gegend. Nee, das wäre eher für dich. Das passt ja mal in
die Finanzumwelt.
Dass
so
du das nachmachst, suchst dir einen und geh mit dem durch die Gegend und lass dir mal einen Tag seinen Periodenschmerz
nachfinden. Hat einer gepostet, ist so Nico oder so, ne? Ja, oder wie der heißt. Ja, ist richtig, richtig cool.
Fand ich richtig, richtig gut und konnte da sehr mitfühlen.
Super schön.
Wie, damit arbeitet ihr? Ja, damit arbeiten wir. Damit gehen wir nochmal. Jetzt kommt zum eigenen Thema. Bei mir dreht sich ja alles um Finanzen und Geld und du hast schon so ein bisschen erzählt von einem Job, wo du so nicht zufrieden mit deiner Bezahlung warst. Grundsätzlich wäre meine Frage, wie bist du groß geworden, wenn du an das Thema Geld denkst? Welche Emotionen verbindest du persönlich mit dem Wort Geld?
Das war immer sehr in Extrem bei mir und meiner Familie. Also ich bin im Iran in ziemlich wohlhabenden Verhältnissen groß geworden. Mein Opa war einer der ersten, der Hochhäuser gebaut hat im Iran und also so ziemlich auf hohem Niveau Immobilien investiert und weiterverkauft hat, weil eben sein Papa schon rich war. Und dann war das aber immer eher so, dass meine Eltern quasi immer in so Abhängigkeit zu meinem Großvater standen. Ne, die haben nie so richtig gearbeitet, sondern haben gesagt, bitte. Ne, also mein Opa war der quasi der Finanzgott für alle in der Familie. So, ne? Und irgendwie, wenn es ums Thema Geld geht, habe ich immer so das Gefühl, auch wenn wir so in Deutschland gelebt haben, es gab Situationen, wo meine Eltern halt, weil die halt nie gelernt haben, richtig zu arbeiten, wo ich wusste, okay, jetzt geht's uns finanziell dementsprechend auch nicht so gut, wusste ich immer, im Hintergrund gibt's ja meinen Opa noch. Und dadurch habe ich immer wie so eine Urvertraut, obwohl er schon lange nicht mehr lebt, leider. Also ich habe den auch sehr geliebt, das war wie eine Vaterfigur für mich. Ist es immer irgendwie so, ach, jetzt gerade gibt's kein Geld, aber
kommt wieder.
Genau, und das ist immer so ein Urvertrauen, was in mir so da ist. Und deswegen gehe ich auch immer mit meinem Geld sehr, sage ich, eher sehr spendabel um, weil ich denke, ach, es fließt doch nach. So.
Geld ist, das ist eine gute Eigenschaft, weil das haben sehr wenige Geld als fließenden Fluss, als Flussbett, versuchte ich das immer zu sehen und zu sagen, nein, ist das Flussbett ein bisschen leerer und es sind die Sommermonate ein bisschen dröge und dann kommt hier richtig die Flutwelle und es geht wieder los und an Geld festhalten führt nur dazu, dass es weniger wird statt mehr. Also von daher eine
sehr
gute Eigenschaft.
Genau, finde ich auch und so ist es halt auch. Also meine Eltern leben oft im Mangel, aber bei mir war es immer so, nö, es gibt genug. So. Mhm. Und so geht es mir irgendwie immer.
Das hat sich auch nicht verändert im Rahmen deiner Einkünfte? Also seitdem du ein bisschen mehr verdienst, dass du dann vielleicht denkst, ah, vielleicht
mal... Ich gebe immer dementsprechend mehr aus, leider. Ne? Also es ist halt immer so, umso mehr ich verdiene, desto mehr Freunde lade ich ein. Also ich lebe aktuell so, als würde es genug für immer geben. Ne? Und da kommt schon oft mal so, ne, mein Freund sagt dann auch immer, also komm so ein bisschen zügeln, aber ich lebe irgendwie so, oh, jetzt habe ich euer Mikro endgültig.
Das ist nicht schlimm.
Genau, also ich lebe immer sehr offenherzig, ja, was Geld betrifft.
Wer kümmert sich denn heute um dein Geld?
Also ich selbst kümmere mich um mein Geld. Hm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es aktiv, deswegen haben wir uns ja getroffen, Freya, weil du gibst ja gute Tipps und dann dachte ich, ich würde schon gerne anfangen. Ich habe jetzt angefangen, so auch YouTube-Videos mir anzuschauen, wo es halt darum geht, wie man das Geld auch sinnvoll investiert, weil ich habe mal so ein bisschen, ich glaube, ich habe noch gar nicht realisiert, wie gut ich verdiene und wie gut man das auch investieren kann. Ne? Mhm. Und das will ich jetzt so ein bisschen mehr angehen. Ich habe einen guten Steuerberater, aber der kümmert sich ja nicht so um mein Geld. Deswegen aktuell ich selbst.
Wo hast du dein Geld gerade gehortet, in Anführungsstrichen?
Auf meinem Business-Konto?
Mhm. Genau. Ja, das frisst die Inflation.
Genau, der frisst die Inflation.
Ist es so?
Es ist so.
Krass. Ja,
es ist Thema, so. Wie?
Also es ist so, dass wir ja eine gelebte oder eine stille Inflation haben. Das heißt, unser Geld wird entwertet dadurch, dass eine natürliche Schrumpfung stattfindet am Markt. Da spricht man so in der Wirtschaft von ungefähr 2% pro Jahr, wo man sagt, dass Geld weniger wert wird. Das liegt darin, dass mehr Geld in den Umlauf kommt. Das gibt unterschiedliche volkswirtschaftliche Geschichten, warum das so ist. Aber gerade Corona hat halt gezeigt, dass extrem viel Geld in Form von Fördersummen, um Menschen zu unterstützen, um Businesses zu unterstützen, zu überleben, in den Markt geflossen. Und wenn mehr Angebot an Geld da ist, dann steigen halt dementsprechend auch die Preise, dann werden die Dinge teurer. Die Mieten werden teurer, die Immobilien werden teurer. Das liegt nicht daran, dass die am Ende mehr wert sind, sondern es liegt daran, dass das Geld weniger wert wird. Und das verstehen viele nicht. Die Leute denken, alles wird teurer. Ja, es wird alles teurer, aber vor allen Dingen, weil dein Geld weniger wert wird. Und wenn du dir seit Einführung des Euros anschaust, wie das Geld an Wert verloren hat oder auch der Dollar im Vergleich immer weiter an Geld verliert, dann muss man sich überlegen, was macht man denn damit und wie kann man das Geld vor Verfall der Inflation, also dass es durch die Inflation gefressen wird, schützen. Und da gibt es eigentlich nur zwei Sachen oder drei Sachen. Es gibt Sachwerte, dass du dir irgendwas kaufst, was du dir irgendwo hinstellen kannst, Handtaschen zum Beispiel, beliebt Bilder, aber eben auch Gold oder Silber, ne, dass man in Rohstoffe investiert. Oder es gibt halt die Möglichkeit, dass du sagst, Immobilien, deswegen ist die Nachfrage nach Immobilien so groß, weil die Leute merken, Geld wird entwertet und wenn, dann lege ich an, lieber Steine, sagt der Schwabe, statt Beine, also dass du was Handfestes hast oder eben über den Kapitalmarkt in Aktien zu investieren. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und das ist ja auch das, wo wir ins Gespräch gekommen sind, wo ich gesagt habe, Mensch, schau doch mal, dass du es eben nicht liegen lässt, sondern dass wir jetzt gemeinsam uns eine Strategie überlegen, wie können wir dein Geld aufbauen. Und das würde ich auch ganz gerne, wenn das für dich okay ist, mit den Hörerinnen und Hörern da draußen teilen, indem wir uns ja die Frage stellen, wie fängt man denn damit an? Und das, was ich dich ja auch gefragt habe, ist, wie viel Geld hast du denn überhaupt im Monat? Hast du einen Überblick darüber, was rein und raus geht?
Ja, bei mir ist es ja immer sehr unterschiedlich. Es gibt größere Projekte, dann fließt da auf einmal eine sehr vergleichsweise große Summe rein. Ja. Dann gibt es, also ich habe einen Überblick, wie viel reinkommt, aber es ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Also ich könnte jetzt nicht sagen, im Monat kommt jetzt fix der und der. Als Selbstständige ist ja eh immer noch ein bisschen...
Hast du die besondere Herausforderung? Und da ist immer ein schöner Richtwert, einfach auch zu wissen, okay, wenn ich sage, ich nehme 10-20% davon, von jedem Euro, der reinkommt und lege den an. Wie auch immer. Dann gibt es unterschiedliche zwischen kurzfristige Anleihen. Das ist das, was du heute kündigen kannst. Kannst du hingehen, zur Bank abheben und auf dein Konto übertragen, um irgendeine Rechnung zu bezahlen. Oder mittelfristige Anleihen, die sind ein bisschen länger gebunden. Oder eben die langfristigen Anlagen, wo du sagst, okay, hier sorge ich fürs Alter vor. Ne? Stichwort Altersvorsorge, Mädels, müssen wir tun. Nützt nichts. Ein Mann ist übrigens keine Altersvorsorge, by the way.
Kein Sugar Daddy.
Nein.
Jetzt muss ich ja hier mein Investment nochmal zurück.
Ja, also wenn du darauf spekuliert hast, dann würde ich sagen, okay, go for it. Nein, weil das ist ja auch,
das ist
ja auch eine Möglichkeit.
Ja. Voll.
Ne? Und wenn du dann sagst, okay, du richtest das Testament entsprechend ein und hast dann auch wirklich Anspruch aufs Vermögen und bist dir sicher, der Mann hat auch ein Vermögen, dann go for it. Also ich finde, jede Frau sollte da ihr Modell finden, was sie möchte. Aber am Ende des Tages muss man halt auch sicher sein, dass man was davon behält, ne? Und dass man dann auch gut vorgesorgt ist. Aber der Klassiker bei uns Frauen ist ja, oder bei vielen Frauen ist, ich heirate und dann kriege ich die Kinder und dann habe ich eigentlich 10 Jahre lang einen ökonomischen Nachteil. Warum? Mhm. Weil du hast ja 10 Jahre lang, musst du erstmal gucken, dass die Kinder groß sind. Meine sind, ich habe Zwillinge, die sind 10, die sind jetzt gerade so weit, dass ich sage, okay, die sind weg von der Brust und können selber aufs Klo gehen und gehen zur Schule und ich bin raus aus der täglichen dauerhaften Hinterherrennerei und kann mich wieder darum kümmern, selber Vollzeit zu arbeiten. Aber die letzten 10 Jahre bist du ja als Frau damit beschäftigt, den Laden am Laufen zu halten, die Kinder groß zu kriegen und irgendwie zu gucken, dass du ja zu Hause alles hinbekommst und kannst nicht Vollzeit arbeiten. Und das, was du dann in Teilzeit verdienst, die Lücke, die du hast, die haben Männer ja nicht, sondern die verdienen ja 10 Jahre lang durchgehend jedes Jahr mehr, haben bestenfalls Gehaltserhöhung und kriegen auch noch auf die Schulter geklopft. Oh, toll, du hast jetzt Familie, kriegst erstmal mehr, ne? Aber die Frau kommt dann ja zurück und dann heißt es, ah, du arbeitest ja nur Teilzeit, nee, Gehaltserhöhung können wir dir nicht geben. Und das einfach immer neu zu verhandeln und wirklich zu gucken, wie gleiche ich diesen finanziellen Nachteil aus? Noch hast du keine Kinder. Wenn du die bekommst, dann musst du für dich die Frage stellen, wie gleicht mein Partner meinen finanziellen Nachteil aus oder bleibt er zu Hause 10 Jahre und ich mache weiter Karriere, dann ist alles gut, dann bist du abgesichert, ne, irgendwie privat und dann musst du privat Vorsorge betreiben, weil die Rentenkasse wird es nicht auffangen.
Krass, ist ja schon heftig, ne, was irgendwie Frauen da benachteiligt sind.
Ja, und da macht sich keiner Gedanken drüber. Du denkst dann, ja, ich kriege jetzt die Kinder und irgendwie ist gut und dann bist du irgendwie Mitte 40 und dein Typ verlässt dich wegen seiner Sekretärin oder wem, wer auch immer ihn da über den Weg gelaufen kommt und dann sitzt du da, hast die Kinder an der Hacken, hast 10 Jahre weniger, bis gar nichts verdient und stehst dann aber auch nur noch 15 Jahre, 20 maximal davor, dass du Rentnerin wirst, hast also nicht mehr genug Zeit, tatsächlich Vermögen aufzubauen. Und deswegen ist das so wichtig, wenn man so jung ist wie du, dass wir jetzt damit anfangen und dass wir halt gucken, wie können wir jetzt diesen Faktor Zeit, Zinseszinseffekt, das hat mal der Albert Einstein so schön gesagt, das 8. Weltwunder, wir haben vorhin schon mal privat kurz drüber gesprochen, einfach dieser wahnsinnige Hebel, den du hast, umso jünger du anfängst, umso mehr Jahre du Zeit hast, umso mehr arbeitet dein Geld für dich und kannst du Vermögen aufbauen. Da frage ich mich, was war das Letzte, wofür du gespart hast?
Gespart für irgendeinen...
Hattest du einen Wunsch, den du dir erfüllt hast?
Ja, also ich spare irgendwie nicht auf Sachen aus. So, ich hole sie mir, wenn ich dann... Ja. Also irgendwie so, dass ich... Ja, mache ich nicht so.
Ja, ist okay. Das ist ja okay. Ja. Wenn du Bock auf was hast, dann sagst du, ich will jetzt auf die Malediven fliegen, dann fliegst du hin.
Ja, genau, so.
Ja, so, genau. Das ist doch geil. Was für ein Privileg. Ist dir das bewusst, dass das ein wahnsinniges
Privileg ist? Ist mir eben bewusst geworden, als du es so gesagt hast, weil ich habe überlegt, eigentlich, genau, aber ich bin auch jetzt nicht so der materielle Mensch. Also ich habe jetzt nicht so viele materielle Wünsche. Bin jetzt auch nicht eine, die so, ne, wenn teure Taschen habe ich auch, aber das hole ich mir dann auch, wenn ich irgendwie das sehe und es mich irgendwie anspricht, aber irgendwie so den großen Drang, das fehlt mir auch manchmal so, dass ich denke, boah, ich hätte so gerne diese eine Tasche. Das
hast du nicht.
Habe ich irgendwie nicht so.
Ja. Wofür gibst du dein Geld aus?
Ja, mehr so Kleinigkeiten, so Essen, Trinken, Smoothie, dann
Starbucks, wie wir gesehen haben. Was hat dein Drink gekostet?
Starbucks, das sollte man ja nicht supporten. Das war jetzt wirklich eine absolute Notfallsituation, weil ich Bock auf Kaffee hatte und keine Zeit hatte. Aber das ist eigentlich eine Marke, die ist ja sehr kritisch zu betrachten. So Kaffee gönne ich mir oft. So im Alltag Sachen, die mir das Leben erleichtern. Leider auch Uber und so weiter. Also so schnell mal
Uber fahren. Hast du ein Auto?
Ich habe ein Auto.
Und Uber.
Geleased, genau. Ja, und ein Uber, ja.
Hast du das Auto privat gekauft?
Nee, geschäftlich. Geleased.
Und hast du es als Neuwagen dann wahrscheinlich geleased,
genau,
ne?
Neuwagen, ja.
Okay. Welche Erfahrungen hast du denn mit Geld anlegen an sich? Hast du da schon irgendwas gemacht?
Leider nein.
Dann fangen wir jetzt an.
Genau, that's the point.
That's the point. Ja. Kennst du jemanden, der extrem erfolgreich ist mit seinem Geldmanagement, wo du sagst, boah, das ist aber irgendwie cool, das ist ein Vorbild für mich?
Ein paar Leute so. Meine Tante ist krass dabei, die ist so eine richtig, die ist so eine richtige Macherin, die ich weiß nicht, was sie genau macht, muss ich mich nochmal gedacht halten. Ich bin so ein Mensch, ich weiß immer, okay, da und da läuft's gut, aber ich bin immer nicht, ich frage Leute da nicht so explizit, weil ich immer das so dieses Persische in mir, dass ich so versuche, so sehr höflich nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Also meine Tante ist, glaube ich, finanziell sehr fit.
Ist das bei euch zu Hause auch so gewesen, über Geld spricht man nicht?
Meine Eltern haben nur über Geld gesprochen.
Nur.
Seitdem ich auf der Welt bin, ging es immer nur um Erbe, wie viel kriege ich da? Und die haben immer noch nicht ihr Geld so richtig. Also es ging immer irgendwie ums Geld, aber keiner wollte dafür was so richtig tun. Aber es geht nur ums Geld, ein Leben lang.
Okay, was ist so in deinem Herzen da los, wenn du daran denkst? Also du hast ja vorhin gesagt, eigentlich ist Geld für dich so ja kommen und gehen.
Ja.
Aber verbindest du damit auch so Gefühle wie, oder welche Gefühle sind das, die du damit verbindest, bevor ich dir das einmal...
Irgendwie bin ich so ein bisschen, ne, also ich liebe Geld. So ich persönlich finde so, Geld ist Freiheit, Geld ist Überfluss und ich liebe das in ein Gefühl. Also was ich so gar nicht leiden kann, ist das Gefühl vom Mangel. Wobei ich sagen muss, es gibt Menschen, also es ist jetzt leichter gesagt als getan, aber ich kann das, glaube ich, aus der Perspektive sagen, weil ich auch selber so bei Minus oder Null stand, so dass ich das jetzt auch so sagen kann, nicht so überheblich, oh, ne, keine Ahnung, Menschen, die im Mangel leben, das ist eine falsche Einstellung oder so, ne, aber bei meinen Eltern hat das immer so ein bisschen genervt, weil die hatten theoretisch immer sehr viel und hatten sehr viel Potenzial, so mit ihr Geld auch wirklich anständige Dinge zu machen. Aber die haben immer in das Gefühl von Mangel gelebt. Und das nervt mich einfach so, weil ich mir denke so, ey, sie hat eben das Privileg, einen reichen Papa zu haben. Oder ne, mein Papa hatte auch das Privileg, in diese Familie angeheiratet zu sein. Aber die haben, ich glaube, wenn du im Gefühl von Mangel lebst, kannst du nur Mangel anziehen. Und dementsprechend geht das denen, weil die saßen immer da, immer Mangel, Mangel und haben so gedacht, alles fliegt denen trotzdem irgendwie zu. Und immer so drauf zu warten, bis irgendwas passiert, dass du Geld bekommst, finde ich auch nicht so geil.
Hattet ihr mal Schulden?
Meine Eltern auf jeden Fall.
Ja,
du?
Ja. Selber?
Ich selber nicht so Beträge, die jetzt so super weltbewegend sind. Ich persönlich habe eigentlich immer eher geliehen. Ich bin eher eine, die immer Geld geliehen hat.
Bei wem zum Beispiel?
Keine Ahnung, wenn Freunde mal Geld gebraucht haben. Ich bin auch so, ich bin auch nie
hinterher. Ach, du hast es verliehen. So
verliehen
so,
dann so.
Ja, okay.
Aber so Geld leihen, das ist für mich so, wow, das, so Abhängigkeit finde ich ein ganz schönes Gefühl. Also ich wäre eher eine, die lieber hungert, als andere irgendwie nach Geld zu fragen. Aber im beruflichen Kontext gab es natürlich Investments oder wo ich sagen würde, ja, mein altes Management hat schon viel investiert. Und das sind ja auch irgendwo dann Schulden. Ne? Aber es ist ja eher so auf Business-Basis. Aber privat mich verschulden irgendwie, finde ich schon ein bisschen nicht so schön.
Dein Investment war zum Beispiel deine 300 Euro, die du verdient hast in deinem Volontariat damals. Das war ein Investment Zeit, was du gemacht hast, gegen Wissen und Kontakte und Zukunft potenziell einkaufen für deine Karriere, die du heute hast.
Absolut. Und das sehe ich, ne, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil damals, ne, Volontariat, wobei da war ich irgendwann der Meinung, das war schon zu sehr Richtung Ausbeuterei. Aber ich habe später, als ich mit Comedy angefangen habe, und das ist auch immer der Punkt, ich habe ganz lange umsonst gearbeitet.
Okay.
Also ich habe auch drauf gezahlt, damit ich auftreten darf. Ne? Ja. Also ich bin irgendwie die tiefsten Städte in Bayern gefahren, wo andere gesagt hätten, ja, was verdienst du denn? Ich habe wirklich keinen Cent, wahrscheinlich habe ich so 100 Euro verdient, aber eine Zugfahrkarte hat bis dahin irgendwie 150 gekostet. Aber ich war froh um diesen Slot und habe das gerne investiert, weil ich dachte, ey, ich muss auftreten. Und ich hatte so ein Commitment mit meinem Job, dass ich dachte, ist mir egal, ob ich was verdiene. Ich fahre überall hin. Und bevor ich so richtig professionell auch vom Management betreut wurde, dachte ich so, nö, ich muss alles umsonst machen. Und es lag auch ganz lange, so 2 Jahre oder so, weil das so ein Gefühl von, ach, ich muss gar nichts mit dir, ich mache es auch umsonst und ich komme auch umsonst zu deiner Show. Und wenn mich heute noch Leute oder Freunde anfragen, also keine Ahnung, wenn es eine Schauspielerin ist, mit der ich connected bin, die ein Event hat und mich privat anfragt, bin ich so, nee, ich will kein Geld von dir, ich komme umsonst. Das ist so irgendwie in meiner Persona drin.
Ja.
Deswegen ist es immer am besten, wenn es über das Management geht.
Okay, wer viel gibt, bekommt aber auch viel, hatten wir auch schon, ne?
Genau,
also glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du so erfolgreich bist, weil du eben so natürlich bist und weil du Dinge machst, die dir Spaß machen und du da nicht getrieben bist im Antrieb, ich brauche den Auftritt wegen des Geldes wegen, sondern weil es dir Spaß macht.
Ist wirklich, also für mich wäre das Schlimmste, also das Schlimmste ist, wenn ich bei einem Job denke, denk an das Geld, denk an das Geld. Wenn ich, bei mir ist es so, wenn mir etwas vom Innen keinen Spaß macht, du kannst mir wirklich, und das meine ich ernst, die können mir dann hinstellen, was sie wollen. Ich könnte vielleicht 1-2 Tage mich durchboxen und das mitmachen, aber auf Dauer ist meine Person dafür nicht gemacht, Sachen nur fürs Geld zu machen. Da würde ich einen Teil von mir also das kann ich gar nicht.
Hast du mal Geld verloren?
Ja, würde ich sagen. Also ich verliere schon im Alltag viel Geld, so einfach so an Kleinigkeiten. Ne? Wie gesagt, so diese Uber ist für mich eigentlich Geld verlieren, weil ich kann's ja, ich kann die Strecken ja auch manchmal laufen. Aber es ist Bequemlichkeit, für mich dann doch ein Uber oder so, wenn ich selber zu faul bin, Parkplatz zu suchen oder irgendwie zu laufen oder ein U-Bahn zu nehmen. Also im Alter
bin ich mit dem Uber gekommen.
Ich bin heute mit dem Uber gekommen. Das war auch so geil. Das war richtig, ja, war ein richtig lieber Uberfahrer. Der war so, ich glaube, ich kenne sie irgendwoher und so. Und dann, ja, meine Zielgruppe ist ein Uberfahrer. Ich werde da so oft auch erkannt immer. Und dann musste ich noch vor deinem Gebäude noch ein Foto mit ihm machen. Das war ganz süß. Ach, und dann bin ich hoch. Ja, der war ganz süß.
Ach, das ist ja lustig. Wenn du eine beliebige Summe Geld hättest, sagen wir mal, das ist eigentlich schon fast meine Abschiedsfrage an dich. Ich gebe dir jetzt hier und heute 1 Million Euro, lege ich dir auf den Tisch. Du hast 24 Stunden Zeit, die auszugeben. Was würdest du damit machen?
1 Million muss ich ausgeben.
Du musst 1 Million Stunden? Ausgeben in 24 Stunden.
Für die Immobilien holen. 100% Immobilie.
Okay, warum hast du es noch nicht getan?
Ich weiß es auch nicht. Das ist so, es liegt ja auch in meiner Familie so. Ne? Eigentlich will ich so meinem Opa gerecht werden und das eigentlich fortführen. Aber Ja, habe ich noch nicht gemacht. Gute Frage. Dein Warum ist immer noch nicht beantwortet, aber weiß ich nicht.
Ja, dann nimm das doch einfach mal mit für dich. Und ich nehme eine ganze Menge mit aus unserem Gespräch und habe wahnsinnig viel erfahren. Und es ist so, dass wir im Anschluss an dieses Gespräch auf jeden Fall uns gemeinsam mal anschauen, wie es bei dir finanziell aussieht. Also wir wissen, es sieht auf jeden Fall gut aus bei dir und es ist so, dass wir damit was machen müssen und machen wollen. Und wenn du möchtest, dann teilen wir das hinterher auch mit der Community. Einfach mal diesen Schritt-für-Schritt-Plan. Wie kannst du da draußen auch anfangen, wenn du jetzt nicht weißt, wie du dein Vermögen aufbaust oder wie du dein Geld, wie du das anlegst und in was du das anlegst, gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Und da geht die Mega bei mir in eine Beratung. Und was aus dieser Beratung dabei rauskommt, da sprechen wir dann vielleicht ein anderes Mal drüber. Für mich aber noch ist eigentlich ja die Frage, wenn Leute jetzt deine Stimme toll fanden, dich toll fanden, so wie ich es toll finde, wo können wir mehr von dir sehen und was?
Also erstmal will ich sagen, danke dir für das, was du machst, liebe Freya. Das ist so, so wertvoll und ich würde es echt mal, schreibt es auch Freya, wie toll das ist, was sie macht, gerade, dass du es in Bezug auf Frauen und Frauenthemen, weil eben ne, dieses Thema bei uns so ein bisschen verpönt ist oft und Frauen sich das nicht trauen. Deswegen erstmal riesen Respekt für deine Arbeit und danke dir für alles, was du machst. Du verdienst ja auch gerade kein Geld.
Nein,
ich mit deinem Podcast übrigens.
Alles umsonst, alles für euch Mädels da draußen und alles dafür, weil ich möchte, dass jeder von euch finanzipiert wird und weiß, was er mit seinem Geld macht und nicht mehr abhängig ist.
Ja, und das ist wirklich so, da können wir sehr, sehr dankbar für sein, für das, was du tust. Und ja, wenn ihr Bock habt, was von mir zu sehen, schaut auf meinen Instagram-Kanal vorbei. Ich sage immer Instagram, weil ich mag Insta am meisten.
Ja.
Und dann könnt ihr euch die Videos anschauen, da stehen auch alle anderen.
Wo sehen wir dich live?
Gute Frage. Irgendwann in Köln. Also ich spiele ja Solos auch ab und zu. Dann
tust du durch Deutschland?
Ja.
Ja?
Ja.
Das heißt, wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, je nachdem, wann die Folge hier rausgebracht wird, der findet das bei dir auf der Website dann wahrscheinlich, die Infos, wo wir dich live auf Tour sehen.
Ja.
Kann ich euch nur empfehlen. Ich habe herzlich gelacht, schon mehrfach und liebe deinen Humor. Und von daher, ja, dann sind wir quasi auch schon am Ende.
So kurzweilig.
So kurzweilig.
Mega.
Wir könnten noch viel, viel länger quatschen. Aber wie gesagt, ich finde im ersten Schritt erstmal wichtig, dass wir was über dich erfahren. Und im nächsten Schritt gucken wir uns dann an, was machen wir aus diesem wahnsinnigen Vermögen, was da zusammenkommt. Nein, Spaß beiseite. Man kann ja auch mit kleinen Beiträgen schon anfangen, was zu tun und was zu bewegen. Und das ist ja das, was ich auch zeigen möchte. Man muss nicht utopische Millionen verdienen. Nee. Aber jeder von uns schafft es, seine eigene Million zu kreieren, indem er Vermögen vernünftig aufbaut. Und das ist das Ziel. Ist nicht eine Frage, ob, nur die Frage, wann.
Und es ist ja, was ich auch gemerkt habe, ist ja wie Papierkram oder so. Hm. Wenn du es jetzt nicht im Griff hast, so gerade wenn du am Anfang bist, wirst du später erst recht nicht im Griff. Deswegen immer dann aufräumen, wo alles noch klein und gemütlich
ist. Genau, ist so. Und das einmal aufsetzen und dann ist gut. Und wer von euch da Hilfe und Unterstützung braucht, der kann sich auch gerne an mich direkt wenden. hallo@fraufinanzen.de könnt ihr mir eine E-Mail schreiben oder über Insta eine PN oder über TikTok oder über YouTube, wo auch immer ihr mich erreichen wollt. Ich beantworte alle Fragen persönlich und selbstständig und wer von euch mehr von uns hören möchte, da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr diese Folge liked oder mir einen Kommentar da lasst, was ihr noch hören wollt und welches Ergebnis wir euch präsentieren sollen. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei dir und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Du bist eine Maschine, Freya. Hab dich lieb.
Ich dich auch.
Das war Finanzipation, dein Podcast über finanzielle Unabhängigkeit und Altersvorsorge. Für Frauen, von und mit mir, Frau Finanzen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte den Podcast gerne auf Spotify oder Apple Podcasts oder teile ihn mit Freundinnen und Familie. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreibe mir gerne eine Mail an hallo@fraufinanzen.de oder schick mir eine PN auf Instagram an Frau Finanzen.